Insofern. Also schon einiges, aber im Hintergrund, Anfang Dezember, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen hatten, war nochmal eine ASAF-Sitzung, wo neben kleinen Themen jetzt bei nicht überschussberechtigtem Versicherungsgeschäft das Thema Disclosures und Übergangsvorschriften nochmal vorgestellt wurde. Und dann ging es halt schon ganz konkret um die überschussberechtigten Versicherungsverträge, wo halt nochmal über den CFO Forum-Ansatz diskutiert wurde und eigentlich generell Support ausgesprochen wurde, zumindest auf übergeordneter Ebene. Viele aber halt schon gesagt haben, dass man halt im Detail schon nochmal gucken muss, wie die einzelnen Dinge geregelt sind. Aber im Großen und Ganzen das Ganze halt schon unterstützt wird. Ja, weiterhin haben sie auch das Protokoll der Telefonkonferenz vom Dezember, wo wir das Thema auch nochmal diskutiert hatten. Wir haben jetzt auch für Januar, Februar, März auch weitere Termine, um das mit der AG weiterhin zu besprechen, schon geplant. Die Januarsitzung beim IASB wird Versicherungsverträge auch auf der Agenda haben, aber was jetzt genau dort der nächste Fahrplan ist, steht auch noch nicht fest. Insofern bleibt es abzuwarten, wie schnell da jetzt wirklich was passiert und Entscheidungen getroffen werden. Gibt es von Ihrer Seite erstmal noch Fragen zu den Unterlagen, zu der Zusammenfassung oder... Herr Sauer, ich weiß nicht, ob bei Ihnen noch irgendwelche Sachen zu erwähnen wären.
Ja, ich kann nur ganz kurz vielleicht berichten, was für Follow-up-Aktivitäten es insgesamt gibt. Das IASB hat, ich glaube, an EFRAG und an das CFO-Forum eben einen Fragenkatalog geschickt, mit einem recht ausführlichen Fragenkatalog von 6 Seiten Fragen zu dem Alternativansatz. Und in der Industrie haben sich jetzt Arbeitsgruppen gebildet, die an der Beantwortung dieses Fragenkatalogs arbeiten. Auch EFRAG hat das auf der Agenda der Insurance-Arbeitsgruppensitzung Ende Januar. Und die meisten gehen davon aus, dass frühestens im Februar dann Participating Contracts wieder auf die Agenda kommt. Und man vielleicht im Februar, März nochmal Educational Sessions macht und vielleicht dann versucht, irgendwo im April, Mai eine Entscheidungsfindung dann zu kommen, aber das ist alles natürlich noch, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ja, das ist jetzt mal zum Prozessseite. Ich weiß nicht, ob wir inhaltlich irgendwelche Themen diskutieren wollen, ob es irgendwelche Fragen gibt.
Wenn wir im Moment keine haben, dann können wir es dabei lassen, aber nichtsdestoweniger trotz davon ausgehen, dass wir uns im Februar darauf einrichten, wieder etwas auf der Agenda zu haben.
Das macht auch sicherlich Sinn, weil bis dahin dann auch eine Diskussion bei EFRAG stattgefunden hat, auch eine Positionierung in der Industrie, die jetzt für Anfang Februar, sag ich mal, angedacht ist, vorliegen müsste, die eben dann die Kernfragen, die das IASB jetzt nochmal hat und Bedenken adressiert. Und dann können wir das auch nochmal spiegeln. In unserem Brief, sage ich mal, hat sich irgendwo was verschoben, was wir uns auch nochmal vielleicht überlegen sollten. Und ein Thema, das vielleicht, ohne jetzt dann ins Inhaltliche abzudriften, ein Thema, das sich immer mehr als großes Thema herauskristallisiert, ist die Unit of Account für die CSM, für das überschussbeteiligte Geschäft. Also auf was für einer Ebene sehe ich eigentlich, ist dieses Portfolio noch insgesamt gewinnbringend oder nicht? Und da gibt es, glaube ich, durchaus unterschiedliche Vorstellungen bei einzelnen Beteiligten, und manchem IASB haben die Vorstellung, dass man das auf einer sehr granularen Ebene macht, mit einzelnen Kohorten, wie man das jetzt in der Fachsprache sagt, also Generationen von Verträgen, und für die jeweils sieht, sind die noch gewinnbringend, und wenn sie eben nicht mehr gewinnbringend sind, müsste man dann eben auch in diesem imparitätischen Modell sofort den zukünftigen Verlust in der P&L erfassen, während gerade jetzt, und es geht nur um überschussbeteiligtes Geschäft insbesondere bei dieser Frage, während eben die Economics eigentlich in diesem Geschäft ganz anders sind. Die sind nämlich jetzt gerade von dem deutschen Fall so, dass ich als Versicherer ausgleichen kann zwischen verschiedenen Generationen von Verträgen und unter Umständen auch Generationen von Verträgen habe, die Garantien haben, 4% in Deutschland, die ich eigentlich gar nicht mehr erwirtschaften kann. Aber das führt nicht dazu, dass sich insgesamt der Profit aus allen Verträgen ändert, denn ich kann umverteilen, ich kann eben den niedrig verzinsten Verträgen etwas weniger Überschussbeteiligung geben, damit ich den anderen trotzdem ihre 4% geben kann. Und insgesamt ändert sich die Profitabilität für den Versicherer nicht. Und diese dieser Mutualization, wie man es nennen kann, ein Ausgleich zwischen den Generationen, das ist ein Stabilisierungsmechanismus, das ist eigentlich ganz inhärent für das Geschäftsmodell. Und wenn man das nicht abbilden kann in dem Measurement der CSM als zukünftige Profite, dann ist das Ganze eigentlich wieder aussagelos und führt eigentlich auch zu einer P&L, wo ich Verluste erfasse, wo eigentlich insgesamt sich die Profitabilität gar nicht verändert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, beim ISB haben viele die Vorstellung, dass man im Idealfall eigentlich auf einer Einzelvertragsebene sagen kann, ist ein Vertrag verlustbringend, und wenn er das ist, dann muss der Verlust sofort in die P&L gezogen werden. Das widerspricht natürlich komplett, sage ich mal, diesem Geschäftsmodell, wie die Industrie es versteht. Und wenn sich da, sage ich mal, keine Lösung abzeichnet, dann ist das Gesamtmodell, wie es vorgeschlagen ist, eigentlich schwierig überhaupt noch zu unterstützen. Denn es lebt natürlich davon, dass ich die CSM habe als Ausgleichsmarge, sage ich mal, wo ich eben auch Schwankungen in der Ertragserwartung abbilden kann. Und wenn die ich auf einer extrem granularen Ebene nur habe, dann ist dieser Ausgleichsmechanismus eigentlich nicht mehr gegeben. Und dann wird auch die Industrie den Ansatz, sage ich jetzt mal, mit einer gewissen Vorsicht, nicht mehr in der Form unterstützen, wie jetzt vorgeschlagen wurde. Und dann muss man sehen, wie es weitergehen kann. Dann fällt das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Die Lösung, sage ich mal, das Unlocking der CSM eigentlich, die im Kern des Vorschlags steht. Und da, glaube ich, wird sich die Diskussion vor allem jetzt auch darauf mit konzentrieren, die nächsten Wochen.
Ist noch nicht mal gesagt, dass das ein Geschäftsmodell ist. Das ist halt so. Wenn ich da so vertraglich dazu in der Lage bin, das zu machen, vielleicht ist das in anderen Ländern nicht so. Also ich glaube, die Unit of Account ergibt sich dann nach den Fakten. Wenn ich die Möglichkeit habe, es aufzuteilen und zu verteilen, dann mache ich eben halt selbst bei den 4% dann keinen Verlust. Also ich habe da sowieso keine Antwort, aber ich würde irgendwie sagen, das hängt dann wirklich davon ab, welche Optionen die Verträge einem geben. Und wenn die diese Option geben, dann habe ich halt einen größeren Unit of Account, wenn ich da den ausrechne.
Nee, absolut. Und ich meine, das ISB hat so ein bisschen ein Störgefühl. Das wurde auch gefragt in der Sitzung im November, ja, wie viele Portfolien auf so einer Neutralization-Ebene hat denn dann ein Versicherer? Sind das dann 10 oder sind das 10.000? Und das ist ganz schwierig zu beantworten, weil im deutschen Geschäft beispielsweise, wir haben einen Deckungsstock in einer deutschen Lebensversicherungsgesellschaft in der Regel. Es gibt nur ganz wenige, die es mal geteilt haben, vielleicht in zwei, ja, weil sie eine völlig neue Produktgeneration haben oder sowas. Und da muss man irgendwo separat haben. Aber in der Regel ist es alles ein Deckungsstock. Das heißt, ich habe nämlich eine riesige Unit of Account für die CSM. In anderen Jurisdiktionen mag das anders sein, da hat man also für jede Produktart oder vielleicht für verschiedene Vertragsgenerationen Ringfenced Assets, und da gibt es nur einen Ausgleich innerhalb dieser Assets und nicht zwischen diesen einzelnen abgegrenzten Vertragstypen und ihren Underlying Assets. Da ist natürlich klar, dass da kein Ausgleichsmechanismus stattfindet, da kann es dann wieder relativ granular werden, aber sag ich mal, diese unterschiedliche Größe der Portfolios, die dann die Basis sind für die CSM-Bewertung, die ruft, glaube ich, ein gewisses Störgefühl hervor. Und dann ist ein großes Thema, ist es dadurch auch erlaubt, dass ich eigentlich verlustbringendes Geschäft schreibe und sage, ja, wenn ich das dann in ein Portfolio einbringe, wo noch genug Marge aus profitablen Altgeschäft ist und ich diese Ausgleichsmechanismen habe, darf ich dann sozusagen das Ganze miteinander verrechnen und muss nicht diesen Day-One-Loss nehmen, den ich eigentlich nehmen muss nach den generellen Vorschriften für verlustbringendes Geschäft at Inception. Und da gibt es auch eine Diskussion jetzt in der Industrie, ob man hier vielleicht dem ISB entgegenkommt und sagt, also at Inception bei verlustbringendem Geschäft sind wir bereit, das immer durch die P&L zu nehmen, unabhängig von den Ausgleichsmechanismen. Das wäre aber so ein bisschen eine Durchbrechung, sage ich mal, des generellen Gedankens. Deswegen gibt es da auch noch größere Diskussionen.
Ja. Dann schließen wir den Punkt für heute ab und gehen jetzt zu den Preisregulierten.